Wir sind Frau Bürste. Nee, wie?
Wow, merk es dir doch bitte, du bist es doch. Fräulein, Fräulein Bürstner.
Wir sind Fräulein Bürstner.
Verführerisch, unabhängig und geliebt.
Brotlose Künste, der Literaturpodcast.
Ja, hier sind wir schon wieder.
Dies ist Teil 2 unserer Kafka-Folge.
Wir hatten zwar gesagt, dass wir einfach immer nur alle 2 Wochen einen Podcast machen, aber wie letzte Woche bereits verkündet, wir haben uns ein bisschen verquatscht zum Kafka-Jahr und deswegen jetzt der 2. Teil.
Viel Spaß.
Ne, das war jetzt Frau Bürste. Viel Spaß allesamt. Ciao.
Soll ich auch mal was vorstellen, was ich über Kafka hinaus jetzt sozusagen gelesen habe?
Mhm.
Also ich habe jetzt hier 2 verschiedene Sachen. Ich habe nämlich einmal 2 Graphic Novels gelesen, über die könnte ich einfach zusammensprechen. Und dann habe ich einen Roman gelesen.
Mhm.
Womit soll ich anfangen?
Naja, bleiben wir doch mal im Bereich ungewöhnliches Genre außerhalb des Romans, so wie bei der Anthologie gerade. Nehmen wir doch mal die Graphic Novels.
Okay, also die eine Graphic Novel heißt Verwandelt, Franz Kafka, Leben, Lieben, Literatur und wurde geschrieben von Thomas Dahms und Alexander Pawlenko. Hier steht nicht so richtig, wer das eigentlich gezeichnet hat. Also ich weiß jetzt leider nicht, ob einer von den beiden auch die Zeichnungen gemacht hat. Das ist gar nicht so sehr eine Graphic Novel, wenn ich dir das hier mal so zeige, sondern geht eigentlich noch ein bisschen mehr in Richtung Comic, weil Graphic Novel schon ein bisschen mehr Text hat. Mhm. Also hier sind es wirklich nur die Sprechblasen. Ich glaube, es gibt kein... Ja, es gibt manchmal so Auszüge aus Briefen oder aus Schriften von Kafka. Und ich habe die innerhalb von 2 Tagen durchgelesen. Dadurch, dass man immer nur diese Sprechblasen hat, kommt man hier ziemlich schnell voran. Die gibt es relativ neu, natürlich auch 2024 ist die rausgekommen im Knesebeck Verlag. Und ich habe manchmal bei Graphic Novels oder Comics so das Problem, dass es mich nicht so richtig packt, dass ich mich eher ein bisschen durchquäle.
Mhm.
Und hier war es aber nicht so. Also hier wollte ich eigentlich die ganze Zeit weiterlesen, weil ich es richtig gut und spannend fand, weil es natürlich sehr biografisch ist. Es erzählt Franz Kafkas Lebensgeschichte relativ chronologisch. Seine Beziehungen zur Familie, zu Freunden, zu Frauen und so weiter, das wird hier alles beleuchtet. Natürlich aber auch das Schreiben. Wie gesagt, es gibt auch immer mal Auszüge. Man kann also auch mal was aus den Originalen lesen. Auch in den Sprechblasen gibt es manchmal Texte in Anführungszeichen und da nehme ich an, dass das dann Zitate sind aus Tagebüchern und Briefen. Ich hätte mir vielleicht hier manchmal noch gewünscht, dass man mehr collagenartig arbeitet, dass man auch mal Fotografien mit einfließen lässt oder so. Wird heute eigentlich häufig gemacht in so Graphic Novels. Finde ich cool, wurde hier nicht gemacht, aber es ist trotzdem eine schöne Einführung, glaube ich, einfach so in das Thema Franz Kafka. Also dafür eignet sich das toll, gerade weil das auch so chronologisch erzählt ist. Bei den Auszügen aus den Originaltexten habe ich sogar manchmal ein bisschen was übersprungen, weil ich finde, hier wurden nicht immer so die besten Stellen ausgewählt oder weiß ich nicht, es war dann vielleicht auch einfach nicht so spannend. Aber insgesamt finde ich das sehr schön. Und danach habe ich die 2. Graphic Novel gelesen und das ist wirklich eine Graphic Novel. Also hier haben wir richtige Textblöcke und daneben eher die Bilder, auch mal Bilder mit so Sprechblasen. Hier gibt es eigentlich ganz, ganz verschiedene Sachen so. Und die ist ein... Wie sagt man eigentlich schon, so ein Klassiker unter der Literatur über Kafka. Die ist auch dieses Jahr erschienen von den Autoren David Zane Meyrowitz und Robert Crumb. Also das ist im Original im Amerikanischen erschienen und übersetzt worden. Und im Original ist es sogar 1993 erschienen. Hm. Und ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, dass es erst jetzt ins Deutsche übersetzt wurde, kann ich mir nicht vorstellen, aber diese Taschenbuchedition, die ich hier habe, vom Reproduktverlag, die erschien jetzt 2024. Und hier ist es so ein bisschen anders, es ist nicht so chronologisch und dann haben wir hier auch manchmal die Erzählungen in Comicform. Also es gibt immer mal Unterbrechungen von der biografischen Erzählung und dann wird zum Beispiel hier die Verwandlung Hier haben wir ein Bild davon, wie die erste Auflage von der Erzählung beim Kurt Wolf Verlag aussah. 1916 ist die erschienen. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, wie das vielleicht ausgesehen hat. Und dann wird die Geschichte der Verwandlung erzählt.
Mhm.
Das finde ich ziemlich cool gemacht. Also man hat nicht nur so kleine Auszüge wie in der anderen Graphic Novel, wo du immer mal so ein paar Sätze hast, sondern du hast wirklich teilweise die ganze Geschichte in Kurzform natürlich mit Originalzitaten, aber auch eben darüber hinaus so dargestellt.
Was wahrscheinlich eben auch gut geht, weil, ne, wie wir ja schon gesagt haben, wenn an sich eher so eine Idee zentral ist und dann aber gar nicht so die Handlung so extrem
genau,
ne, dann voranschreitet, dann kann man eben auch sagen, die Essenz kriege ich auf 5 Seiten irgendwie auch mit Hilfe von Bildern gut dargestellt.
Genau, genau das passiert hier und das finde ich richtig cool. Und natürlich dadurch, dass parallel die Lebensgeschichte erzählt wird, sieht man auch relativ schnell die Zusammenhänge zwischen den biografischen Erlebnissen und wie er das dann in den Erzählungen verarbeitet hat. Also diese Graphic Novel hier hat mich total fasziniert und habe ich richtig gerne gelesen. Würde ich absolut weiterempfehlen, wenn man so ein bisschen, ja, vielleicht nicht so Lust hat, die Erzählungen oder die Romane selbst zu lesen, aber auch so ein gewisses Interesse an der Figur Franz Kafka hat. Also dazu sollte man unbedingt dann greifen. Richtig cool.
Na, ist vielleicht dann auch der perfekte Einstieg tatsächlich,
ja,
wenn man so sagt, okay, ich kann ja jetzt nicht zum Einstieg 20 Texte von Kafka lesen, so, sondern
genau,
ich brauche jetzt einen Überblick,
ja,
dann könnte man ja da perfekt anknüpfen.
Ja, da steigt man in ganz viele Texte eben schon so ein oder weiß, was ist die Quintessenz von Die Verwandlung.
Genau.
Was plus, sagt dieser Text?
Plus Kafka als Persönlichkeit.
Ja, ist, ist richtig cool.
Mhm.
Ja.
Überzeugt.
Und wo es so ein bisschen ähnlich gemacht ist, wo ich mich frage, ob die sich vielleicht sogar an dieser Graphic Novel ein bisschen orientiert haben, ist die Serie Kafka in der ARD Mediathek, die auch dieses Jahr erschienen ist.
Ja.
Übrigens nach einem Drehbuch von Daniel Kehlmann.
Das habe ich mitbekommen und Christian Friedel spielt auch mit.
Ja, dein Lieblingsschauspieler of all time.
Naja, also da ist man vielleicht aber auch als Dresdnerin dann voreingenommen.
Weil?
Weil er ja hier spielt. Am
genau.
Startschauspiel, ja.
Und da können wir vielleicht auch ganz kurz einmal empfehlen.
Ja, Macbeth, ja, läuft noch das Stück, genau.
Läuft immer wieder.
Genau, also es wurde jetzt verlängert noch für die neue Spielzeit. Genau, wenn ihr mal in den Gefilden rund um Dresden seid, dann
unbedingt dieses Stück sich angucken. Ihr habt das im Januar gesehen, es ist wirklich Wahnsinn. Ich will es auch unbedingt nochmal sehen. Es ist irgendwie das krasseste Theaterstück jemals.
Naja, es ist sehr vieles, ne? Es wird getanzt, es gibt Musik.
Es gibt eine Band.
Es
auch,
gibt
ne?
eine Band, genau, es gibt Christian Friedels Band, Woods of Burnham.
Ja.
Genau, ja.
Und
nun.
Es gibt Christian Friedel.
Und es gibt ganz viel Schauspiel von und mit und er führt auch noch Regie.
Ah ja.
Das, genau.
Also es ist wirklich ein fantastisches Stück. Ja, er ist auch in dieser Serie. Hast du denn die Serie Kafka gesehen?
Nein.
Jetzt? Nein,
mm-mm.
Okay.
Aber ich habe viel darüber gehört. Also es war auf jeden Fall eine sehr viel besprochene Serie so in den Medien.
Na gut, ich mir gut vorstellen, ja. Das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich bin auch irgendwann letzte Woche erst darauf gekommen, dass es diese Serie gibt. Ich wusste es nicht so richtig. Und dann dachte ich, ja natürlich, das muss ich mir angucken. Sie besteht aus nur 6 Folgen und in jeder steht Kafkas Beziehung zu irgendjemandem im Fokus. Also zum Beispiel in Folge 1 sein bester Freund Max Brod, hatten wir schon erwähnt. In Folge 2 ist es diese Felice Bauer, diese Frau, mit der er mal verlobt war und dann sich wieder entlobt hat. Und dann haben sie sich wieder verlobt und dann wieder entlobt. Also es war so ein bisschen so eine On-Off-Beziehung.
Und ja, er hatte auch gar nicht Lust auf die Heirat, ne?
Nee, genau.
Mhm.
Die Frage ist nur, warum ist es dann eigentlich ein zweites Mal passiert mit der Verlobung? Naja, gut.
Ja.
Also ganz, ja, interessant. Dann die 3. Folge, da geht es um die Familie. Die 4. Folge ums Büro. In der 5. Folge um Milena Jesenska. Und in der 6. um Dora Diamant. Also natürlich, die 3 Frauen, die stehen hier schon auch im Fokus.
Die 3 Frauen, der Vater, die Arbeit. Und was war die erste Folge? Max Brod.
Ja. Genau, die Freundschaft. Ja, es deckt ziemlich viel ab. Und ich muss sagen, ich habe die letzte Folge jetzt noch nicht gesehen. Also die fehlt mir noch. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass wahrscheinlich die Folge 5 mit der Milena mir am besten gefallen wird. Aber meine Lieblingsfolge ist eigentlich, oder meine 2, sind die Familie und das Büro. Und das ist wirklich krass, weil die Serie ist jetzt nicht so linear und chronologisch und so weiter erzählt, sondern die ist schon ein bisschen anders und experimentell und nicht, was man so erwarten würde bei einer ARD-Spielfilmserie. Es gibt zum Beispiel auch einen Erzähler, also so eine Off-Stimme, der dann manchmal sogar so ein bisschen ironisch drauf ist oder dann auch so sagt, nee, Moment, stopp, wir müssen woanders anfangen. Das hat mich an die Serie Jane the Virgin erinnert, die du wahrscheinlich nicht kennst. Nee,
aber es erinnert mich auch immer daran, wie wir Podcasts starten.
Okay. Ja, also es ist so ein bisschen auch spontan und lustig gemacht, obwohl ja Kafkas Leben eigentlich auch düster war. Es gibt immer mal so Zeitsprünge. Es ist schon praktisch, wenn man vorher ein bisschen vertraut ist. Wenn man vielleicht vorher die Graphic Novel Kafka gelesen hat und dann diese Serie guckt. Also ich finde es wirklich richtig cool gemacht. Teilweise ist es sehr lustig und ich sitze da und muss wirklich laut lachen. Und dann ist es aber auch wieder traurig. Also auch bei der Folge Die Familie musste ich auch übelst heulen, weil es so traurig war. Da gab es diese Situation, wo irgendwann lernt Kafka so einen jiddischen Künstler irgendwo aus dem Osten kennen und den bringt er dann damit nach Hause und der Vater, der ist total scheiße, der dreht total durch und ist so, der, ich glaube, der sagt halt wirklich zu ihm Ungeziefer und der steht dann irgendwann vom Tisch auf und läuft so durch die Wohnung und spricht so mit sich selber, warum er dazu verdammt ist, jetzt mit diesem Ungeziefer am Tisch zu sitzen. Und die ganze Situation ist so schrecklich und auch die, niemand sagt was, niemand traut sich anscheinend so richtig was zu sagen, nur die Mutter ist manchmal so, ach Hermann,
es ist so richtig schrecklich. Niemand kommt auch so gegen diesen übermächtigen Patriarchen an, oder?
Genau. Also
es ist alles sehr...
Obwohl alle ja das Gefühl haben, oh mein Gott, es ist so unangenehm gerade. Und ja, dann muss er gehen und auch der Franz setzt sich halt nicht für den ein und oh Gott, das war so traurig, ja, da, also da war ich irgendwie so, ja, konnte ich es nicht mehr aufhalten. Das war schlimm. Aber eben auch wirklich gut gemacht, wenn natürlich so eine ARD-Serie dann einen da zum Heulen bringt, ist auch, finde ich, schon besonders.
Ja, und ich weiß nicht, ich glaube, dieses Thema tragisch und komisch, das trifft ja eben auf auch einige Erzählungen und so zu, ne? Das ist so, es ist wahrscheinlich eben so sein Leben gewesen.
Ja.
Es hatte so seine humorvollen Aspekte, aber auch...
Definitiv. Und in der Erzählung kann ich damit noch umgehen, aber wenn ich mir wirklich vorstelle, oh, das war sein Leben, ja. Deswegen fasziniert mich die Biografie dieses Menschen auch so oft, weil es so, ja, tragisch und komisch gleichzeitig ist.
Ja, spannend.
Also diese Serie, nur nochmal zum Abschluss, Empfehlung auf jeden Fall. Ich glaube, es ist nicht was für den typischen ARD-Zuschauer, aber auf jeden Fall für literaturinteressierte Menschen, für Kafka-interessierte Menschen sehr sehenswert.
Okay. Ich finde es auch, ja. Also du hast ja jetzt auch die Kombi ja auch schmackhaft gemacht mit der Graphic Novel. Das klingt eben dann auch sehr gut, ja.
Ja.
Ich hätte auch noch ein Buch hier vor mir, was nicht von Kafka ist, sondern über ihn. Ja, also er ist praktisch der Hauptheld dieses Romans. Die Herrlichkeit des Lebens von Michael Kumpfmüller. Und ha, den hatten wir schon. Das ist dessen erster Romanversuch vor allen Dingen ein Zitat von Kafka war.
Oh, ist mir gar nicht aufgegangen. Dabei habe ich ja diesen Roman auch schon recherchiert von ihm.
Ja.
Aber dass das der gleiche Mensch ist, habe ich schon wieder nicht verknüpfen können.
Also da sieht man mal, wie zentral Kafka wirklich für ihn ist.
Ja.
Für sein literarisches Schaffen. Denn er schreibt einfach ein Buch über ihn. Ja. 2011 ist das erschienen und es ist sehr begrenzt. Also du hast ja praktisch gerade schon den Rundumschlag gemacht über so sein Aufwachsen und bis zur Tuberkulose, bis zu dem frühen Tod bist du ja gegangen. Und bei Die Herrlichkeit des Lebens sind wir wirklich nur im letzten Jahr von Franz Kafka dabei, bevor er stirbt. Da ist er gerade an der Ostsee und ist eben dort, ja, wie in so einem Sanatoriumsaufenthalt, um sich eben zu genesen von seiner Lungenkrankheit. Und das klappt nicht ganz so gut. Also er wird nicht gesünder, er nimmt weiter ab und ist schwach. Aber er lernt dort eben eine Frau kennen und das ist so die letzte Liebe seines Lebens. Und darum geht dieser Roman. Also um diese Liebesbeziehung zu Dora Diamant. Sagtest du?
Mhm.
Weil in dem Buch ist der Nachname nicht so benannt.
Ach so, dabei ist es ja so ein herrlicher Name. Dora,
ja,
Diamant.
Dora
wie
Diamant.
Kann man so einen schönen Namen haben?
Das ist eher wie so ein, so würde man sich so als Showgirl so einen Namen geben.
Ja.
Dora Diamant. Aber ja, eine reale Person und die ist eben Mitte 20, Franz Kafka ist ja schon 40, als sie sich kennenlernen. Und dann wird es eben schnell nochmal so dieses, Franz Kafka denkt, mir geht es so schlecht, aber ich bekomme noch einmal so etwas geschickt. So, und wie kann das sein? Und nochmal so die Hoffnung auch geschildert, die sich daraus ergibt, weil jetzt gibt es ja nochmal was, wofür es sich so richtig lohnt zu genesen. Tatsächlich muss ich aber gestehen, ich habe dann so nach 80 Seiten aufgehört zu lesen, teilweise auch aus Zeitmangel, aber dann auch, weil es wirklich einfach, es ist irgendwie ein Liebesroman.
Mm.
Und das war mir dann, also es war einfach nicht das, was ich jetzt lesen wollte. Also es ist natürlich schön, dass irgendwie so dieses letzte Lebensjahr Kafkas tatsächlich nicht nur von Krankheit geprägt war, sondern eben auch von dieser eindrücklichen Bekanntschaft. Aber gerade auch so, es wird dann auch viel aus Doras Perspektive so geschrieben. Und sie ist schon sehr so, sie wartet auf ihn, sie pflegt ihn dann ja auch und so. Und es ist sehr, ich konnte es fast nicht ab, wie sehr sie so sich selber irgendwie komplett so in den Dienst stellt. Des Doktors. Er wird immer der Doktor genannt. So. Deswegen hatte ich da dann irgendwie keine Lust mehr, so weiterzulesen, weil es ist dann eben auch so, ja, die Liebesbeziehung, okay, aber es ist ein sehr ungleiches Machtverhältnis. Zumindest so, wie es in die Herrlichkeit des Lebens in den ersten 80 Seiten herauskam. Ja,
ja, eigentlich finde ich es schon spannend, weil sie ja dann auch nochmal zusammenleben. Ne? Er hat ja nie mit einer Frau zusammengelebt und mit ihr dann aber schon.
Dann in Berlin, ja.
Nach dem Aufenthalt im Sanatorium haben sie ein halbes oder ein Dreivierteljahr zusammen in Berlin gelebt, bis er dann, glaube ich, nochmal in einem Sanatorium war am Ende. Und sie war auch dabei, als er dann da verstorben ist.
Ja, also es ist natürlich auch, ne, ich will auch gar nicht, weil es ja natürlich echte Persönlichkeiten sind und so, das gar nicht schmälern, dass jemand so sich, ja, so völlig für jemand anderen dann auch aufgibt, ne, so ein bisschen für.
Naja, für jemanden, der deutlich älter ist, todkrank.
Ja. Genau, aber ja, eben so im Sinne der Liebe, aber als Roman wollte ich das dann jetzt einfach nicht lesen, so.
Der Roman ist ja schon 2011 erschienen und dieses Jahr wurde der dann aber verfilmt.
Habe ich mitbekommen, ja. Müsste man dann jetzt natürlich mal gucken. Es ist, aber dann natürlich auch im Zusammenhang mit dem Kafka-Jahr vermutlich, dass man
genau.
ihn dieses Jahr dann veröffentlicht hat.
Genau. Hm. Und er lief, also er läuft auch, glaube ich, teilweise noch in Kinos, aber er läuft auch in Dresden bei den Filmnächten am Elbufer und zwar am 12. August.
Und jetzt willst du mich fragen, ob ich Zeit habe.
Wenn du überhaupt, ich weiß ja nicht, ob du jetzt nach dem abgebrochenen Roman Lust hast, den Film zu gucken.
Sicherlich, das geht schon.
Okay, dann am 12. August um 21 Uhr am Elbufer.
Genau, see you there.
Weil, ja, ich hatte von dem Film schon vorher mal was gesehen auch und hatte eigentlich Lust, den zu sehen und dann habe ich es verpasst, als der regulär im Kino lief und war dann ganz froh über diese Filmnächte, die geben immer die Möglichkeit, das, was man dann nicht geschafft hat, dann doch nochmal anzugucken.
Mhm.
Ich habe auch noch einen Roman gelesen, der jetzt da ganz gut anschließt, thematisch. Wir sind jetzt am Ende von Kafkas Leben. Und dieser Roman, der ist ein bisschen auch speziell von Bernhard Setzwein, Kafkas Reise durch die bucklige Welt. Denn dieser Roman stellt sich die Frage, was wenn Franz Kafka 1924 gar nicht gestorben wäre.
Mhm.
Hier wird also erzählt, der hätte eigentlich alle verarscht und da seinen Tod vorgetäuscht, 1924. So richtig gesagt wird eigentlich nicht, warum, aber er wollte dem allen entkommen.
Zu Kafka passt das ja irgendwie auch, ne? Also, dass er da nicht sagen würde, warum.
Ja,
es ist halt so.
Frage nicht nach den Gründen. Ja, er hat dann undercover weitergelebt. Das Buch setzt ungefähr im Jahr 1960 ein. Da ist Kafka Mitte 70 oder Ende 70 sogar und lebt in Meran in Südtirol. Und niemand weiß, dass er Kafka ist. Und er hat auch sein Leben lang gar nicht mehr geschrieben.
Ja.
Er hat zum Beispiel in einem Kino gearbeitet und kennt deswegen jeden einzelnen Kinofilm der letzten 30 Jahre, weil er sich die dann immer mit angeguckt hat.
Aber sind das Bezüge? Also ich meine, damals gab es ja schon erste Stummfilme und sowas. Stand Kafka da drauf oder war der Südtirol verbunden? Oder also?
Er war auf jeden Fall mal zu so einer, er war ja oft in diesen Sanatorien und so und einmal war er da auch in Meran.
Ah ja.
Also das wird auch gesagt in dem Roman, es ist nicht das erste Mal in Meran und so weiter und früher war ja alles anders. Hier in der Geschichte trifft er jetzt auf einen jungen Mann, der gerade von einer Frau vor die Tür gesetzt wird und dann kommen sie so ins Gespräch und gehen noch zusammen in eine Kneipe Und ja, Kafka, der trinkt ja übrigens keinen Alkohol. Der war Vegetarier, der raucht nicht, der lebt sehr gesund. Das ist eigentlich auch sehr lustig. Ich bin jetzt schon öfter auf diese Anekdote gestoßen, dass der nach dieser Methode von irgendeinem Amerikaner gegessen hat. Das kenne ich auch, dass jeder Bissen, den du nimmst, mindestens 40 Mal gekaut werden muss.
Ah ja, damit man das wirklich...
Weil der Verdauungsprozess beginnt schon im Mund. Aber auch nur, wenn du richtig lange halt kaust, ne? Deswegen nicht so schlingen beim Essen, immer schön kauen.
Und generell, also ich muss natürlich dann an so Straight-Edge-Punk-Bewegung denken hier, wäre Kafka auch gut dabei gewesen. Kein Warum? Alkohol,
ach so.
Kein Rauchen, keine Drogen. Das ist so ein bisschen da die Leitlinie, ne?
Ja, in die Richtung hätte es natürlich auch gehen können, hätte Bernhard Setzwein auch, ja.
Als Straight-Edge-Punker, ja, es wäre auch, es wäre eine interessante Geschichte auf jeden Fall.
Ja, diese Szene mit dem Kauen, das kommt auch öfter mal in der Serie vor und finde ich sehr, sehr lustig gemacht, weil alle es natürlich hassen. In der Folge mit der Felice Bauer,
ja.
Er bestellt sich dann auch immer Nüsse. Das macht er hier in diesem Roman von Bernhard Setzwein auch. Die gehen in eine Kneipe und er bestellt sich Nüsse. Nüsse und ein Glas Wasser.
Mhm.
Und mit der Felice Bauer hat er ja quasi ein Date und die sitzen am Tisch und der bestellt sich Nüsse. Und dann nimmt er so eine Nuss und knabbert die wie so ein kleines Eichhörnchen. Und sie ist halt so irgendwie total angeekelt davon, warum dieser Mensch ihr gegenüber jetzt so merkwürdig ist. Das ist schon lustig.
Ja, ist gut, ja. Aber es macht jetzt natürlich total Sinn, dass er Nüsse essen würde. Also weil dann kann er immerhin lange kauen und es schmeckt noch.
Und es ist gesund.
Und
gesund war ja auch immer sehr wichtig für ihn.
Ja, aber genau, also es ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel ein Brot isst oder so, dann ist es nach 40 Mal ja schon...
Naja, es ist alles schon dann sehr suppig und so pappig
genau.
Und so.
Ja.
Also weiter zu dem Buch. Diese beiden Protagonisten, die wir jetzt hier haben, die beschließen dann auf einmal ein Auto zu klauen und damit durch die titelgebende, bucklige Welt zu fahren. Man sieht auch auf dem Cover, da sind die beiden auch in diesem Auto und fahren hier durch so eine hügelige Landschaft. Ich muss sagen, ich wusste nicht, dass es das wirklich gibt, die bucklige Welt. Ist dir das ein Begriff?
Mm-mm.
Das ist eine Region in Österreich und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte natürlich bei dem Begriff bucklige
Weltreise.
Welt. Echt?
Ja, oder? Einfach so die Welt mit ihren Höhen und Tiefen. So.
Ah, auch gut. Na, ich dachte direkt an Böhmen. Also für mich ist so die böhmische Landschaft so die, eine bucklige Welt mit diesen vielen kleinen Bergen und so Spitzen. Und ja, ich habe gedacht, ja, die fahren nach Prag, ist ja klar.
Mhm.
Das wäre doch geil, wenn der jetzt nach Prag fahren würde. Aber er fährt nach Österreich.
Der würde sich so erschrecken, weil man ja überall seinen Konterfei sieht und er sich ganz viel in Souvenirshops kaufen kann.
Ja, das ist doch irgendwie lustig.
Ja.
Und stattdessen, ja, nach Österreich fand ich dann ein bisschen langweilig. Die erleben jetzt halt unterwegs so ein bisschen so absurde Geschichten. So Sachen, die vielleicht auch, über die vielleicht auch hätte Kafka schreiben können. Der andere Mann, mit dem er da unterwegs ist, ist übrigens Marek Wasko. Ist ein heute sehr unbekannter polnischer Schriftsteller. Der lebte von 1934 bis 1969. Der ist also schon mit 35 Jahren sogar noch jünger als Kafka verstorben. Und während der Reise lernen die beiden sich natürlich so ein bisschen kennen. Und dann gibt es auch immer mal literarische Anspielungen auf Werke und Briefe von Kafka. Das ist ja klar. Also man kann ja fast nicht über Kafka schreiben ohne solche Anspielungen. Und Zitate auch teilweise. Und insgesamt ist das relativ intertextuell. Und die erleben eben Merkwürdiges. Zum Beispiel trifft Kafka in einem Schloss an einer Stelle auf zwei seiner eigenen Figuren aus dem Roman Das Schloss.
Mhm.
Und lustigerweise, das ist wirklich cool gemacht, stellen die beiden das Geschehen, was in diesem Roman passiert, komplett anders dar.
Ach so, es hatte doch alles irgendwie einen Sinn und eine klare...
Genau, und sie stellen eigentlich diesen Vermesser, der da hinkommt, so ein bisschen wie den komischen dar.
Ach so, dass der einfach reinkommt und nichts schnallt.
Genau.
Selber schuld.
Ja.
Ja, cool.
Also das fand ich wirklich richtig cool gemacht.
Mhm.
Dann gibt es auch manchmal ein bisschen so surrealistische Szenen. Zum Beispiel trifft Kafka, also hier, der Kafka von diesem Buch, einmal auf seine Schwester Otla im Wald und von der weiß er eigentlich, dass sie von den Nazis ermordet wurde. Das ist so ein bisschen komisch, da weiß ich auch manchmal nicht so richtig, was soll diese Szene mir sagen. Dann sind sie einmal bei einem Bauern, der eine Weltmaschine gebaut hat und der aber auch nicht so richtig weiß, was es eigentlich ist, eine Weltmaschine. Und dann dachte ich so, aha, na gut, könnte auch eine Kafka-Geschichte sein. Irgendjemand, der irgendwas baut und die ganze Zeit da ewig dran weiterbaut, aber eigentlich auch nicht so richtig weiß, was er da eigentlich baut. Aber es ist super wichtig. Dann habe ich aber rausgefunden, diese Weltmaschine gibt es wirklich. Also das hat wirklich ein Mensch gebaut in Österreich. Man kann sich auch Fotos im Internet davon angucken, wenn man einfach eingibt Weltmaschine.
Und was macht die dann?
Ja, keine Ahnung. Das kann ich dir halt leider nicht sagen.
Das ist Kafkaesk.
Schon ein bisschen, ja.
Also, weil wenn du mir das jetzt nicht sagen kannst, dann ist es wirklich einfach...
Schau dir mal die Internetseite an.
Also ja, ich mache mir eine Notiz, ja.
Mit diesem Erbauer der Weltmaschine unterhält der Kafka aus dem Roman sich dann auch und dann sagt er, ja, der hat auch mal über eine Maschine geschrieben, die er sich selber ausgedacht hat. Und hier ist halt dann eine Anspielung auf die Maschine von der Strafkolonie.
Ui.
Ja, die ist dann nicht so lustig, das stimmt.
Das ist dann wirklich düster.
Zu diesen beiden Reisenden gesellt sich hier auch irgendwann eine Frau, Philomenia, und die soll angelehnt sein an die junge Ingeborg Bachmann. Und dann gibt es so Sachen, dann sind die in Wien und dann ist auf einmal alles in Wiener Dialekt geschrieben und ich kann es auf einmal gar nicht mehr lesen und muss einiges so überfliegen.
Also der Autor ist dann noch Österreicher, ja?
Der ist eigentlich aus Bayern.
Hä?
Ja.
Dann fragt man, also dann ist es natürlich eine interessante Wahl. Warum in Österreich? Warum so viele... Kuriositäten, die in Österreich spielen, ja.
Vielleicht wissen Kafka-Experten das und ich weiß es jetzt nur nicht. Ja, weil irgendeine Beziehung hat er ja wahrscheinlich zu Österreich. Ja, in Wien hat er auch diese Milena Jesenska kennengelernt.
Na und natürlich, wenn du, wir hatten das ja ganz am Anfang, du kannst ihn ja sogar als österreichischen Schriftsteller.
Ja, genau, klar. Also es gibt schon Beziehungen dahin, aber meiner Meinung nach eigentlich mehr Beziehungen nach Böhmen.
Ja.
Oder Prag. Ja.
Klar, in der Wahrnehmung, also wenn man so selber jetzt in, wenn man mal durch Wien geht oder durch Prag, also da ist schon irgendwie klar, wo man Kafka hin verorten würde.
Auf jeden Fall. Und was ich dann richtig blöd fand am Ende, Kafka trinkt dann hier auf einmal Alkohol.
Das ist gar nicht straight edge.
Nee, oder?
Nee.
Und dann isst er auch noch eine Wurst.
Und das ist wirklich daneben.
Ja, da war ich richtig wütend, weil das hätte der doch nicht gemacht. Gut, die Wurst ist nach Kafka benannt. Es scheint irgendeine österreichische Spezialität zu sein. Irgendeine Käsewurst in einem Hotdog-Brötchen, die dann Kafka heißt. Und das bestellt er aus Versehen, aber dann hat er sie und dann isst er sie auch. Na toll.
Ich glaube, auch Kafka wäre keine Person, der würde das extra dann auch nicht bestellen, wenn es Kafka heißt.
Nein, glaube ich auch.
Das wäre ihm unangenehm. Und Fleisch? Nee. Also man sieht ja im Bericht für eine Akademie, zum Beispiel eine große Sympathie gegenüber Tieren. Schon.
Mhm.
Okay.
Ja, also hat so seine schönen Seiten das Buch, und aber hatte jetzt für mich auch so Aufregermomente.
Aber es ist trotzdem irgendwie spannend, dass man ihn zusammen auch mit einem anderen Schriftsteller, den es gab und den man aber nicht so kennt, irgendwie in...
Finde ich aber eigentlich auch ganz schön gemacht, so,
ja.
Dass man dem anderen Schriftsteller hier auch ein bisschen eine Bühne... Und es wird auch aus seinem Werk nämlich zitiert.
Mhm, ja, also finde ich auch einfach nur interessant, dass Kafka so, also für halt viele SchriftstellerInnen irgendwie prägend ist. Das sieht man ja auch dann an der Anthologie, also dass man ihn schon so dann irgendwie extra wieder in so eine Beziehung zu einem anderen Literaten setzt. Das ist wohl so ein Ding.
Vielleicht eine Sache jetzt noch, weil wir gerade das Thema hatten, würde ich nur auch eine kleine Empfehlung rausgeben wollen. Und zwar für die Kafka-Band. Kennst du die Kafka-Band?
Ich habe das auf jeden Fall schon mal irgendwo gelesen, auf dem Poster oder so, aber nein, nie gehört.
Das ist eine Band, in der unter anderem der deutsch-tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudisch dabei ist. Und was ganz cool ist, sie vertonen Texte Kafkas als Musik. Also es gibt das Album Der Prozess, das kam 2023 raus. 2019 erschien das Album Amerika. Und 2014 das Album Das Schloss. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Ich finde das sehr schön. Und es werden Texte auf Deutsch und auf Tschechisch dort gesungen. Und das finde ich auch sehr schön.
Mhm,
ja. Weil ja auch beide Sprachen für Kafkas Leben wichtig waren und das irgendwie abbilden. Also ich finde es richtig cool gemacht. Es gibt auch Musikvideos auf YouTube. Man kann bei Spotify reinhören. Wollte ich nur mal empfehlen, kann man einfach mal machen.
Richtig gut. Das ist auch eine sehr multimediale Folge. Also hier ist vieles vertreten. Ja, ist ja auch spannend. Diese deutsch-tschechische Connection dann auch.
Genau. Und wenn du gerade sagst multimedial, fällt mir noch eine Sache ein. Es gibt auch eine App, die heißt Samsa. Und die wurde von Studierenden und Mitarbeitenden der Germanistik an der Karlsuni in Prag entwickelt. Und mit ihr kann man ausgewählte Orte in Prag besuchen, auf den Spuren der deutschen Geschichte und natürlich auch Kafkas.
Also okay.
ist eben dann auch sein Geburtshaus dabei und so. Das heißt, wenn man mal in Prag ist, kann man das ja einfach mal ausprobieren.
Einfach so einen persönlichen Rundgang so für sich. Ja, cool. Ja, ich habe auch noch, also ich habe multimedial jetzt auch noch ein Angebot für dich.
Mhm.
Wir könnten hier jetzt so ein Quiz machen.
Okay.
Wir könnten es auch lassen, angesichts der Zeit.
Ach, lass es uns ruhig noch machen. Und dieses Buch, was du da hast?
Dieses Buch, naja, das wollte ich nur noch mal so am Rande, weil wir ja kurz so über das Thema hier mit Tieren und so, dass Kafka begeisterter Vegetarier war und so und überzeugt. Am Rande würde ich dann noch ein Buch von einem Autor namens J.M. Coetzee empfehlen. Das da heißt Elizabeth Costello und was direkt sich auf die Figur von Rotpeter bezieht. Also unser menschlicher Affe. Im Bericht einer Akademie wird dort zitiert und von der Protagonistin Elizabeth Costello im Rahmen eines wissenschaftlichen Vortrags, sie ist nämlich Professorin, genutzt, um zu veranschaulichen, wie speziistische Bezüge sich so in der Gesellschaft ausdrücken und wieso Menschen, die Fleisch essen und was wir an Tieren tun, moralisch äußerst verwerflich ist. Und das tut sie sehr provokativ. Da werden auch sehr unangemessene Vergleiche gezogen. Aber ich denke, es ist eben direkt in Bezug auf Kafka, deswegen erwähne ich es. Ist eine spannende Lektüre. Aber jetzt wollen wir mal ganz unernst werden. Denn ich habe hier vom Goethe-Institut in Tschechien
okay.
Ja, einen psychologischen Test. So heißt es. Aber ich finde es nicht sehr psychologisch. Also, naja, die große Frage ist doch, welche Kafka-Romanfigur bist du, Annabelle?
Gute Frage.
Gute, ja. Hast du so ein Gefühl?
Nee.
Nee.
Weißt du denn jetzt, welche Figuren da dabei sind?
Ich habe mir das jetzt mal angeguckt. Also es sind 4. Eine kenne ich gar nicht. Aber die bist du ja vielleicht auch nicht. Also von daher. Ja. Und wenn du möchtest, dann ermittle ich jetzt, wer dein literarisches Ebenbild ist.
Na, wir können das zusammen machen, oder? Also
können wir auch machen, aber ich bräuchte einen Stift.
Also, dann werden wir jetzt zum krönenden Abschluss dieser Folge ermitteln, welche Kafka-Romanfiguren wir sind.
Genau, es gibt 9 Fragen mit jeweils 4 Antwortmöglichkeiten, logischerweise. Und die erste ist, ach so, ich zitiere noch die Autorin des Quizzes oder des psychologischen Tests, Martha Kruse. Wie würden dich deine Freunde beschreiben? A. Sie sagen, ich bin zurückhaltend. B. Ich mache mir nichts aus Beschreibungen. C. Meine Freunde würden sagen, ich feiere gern und viel. D. Sie haben mich schon ein paar Mal als sehr vernünftig beschrieben.
Vielleicht sollten wir es für einander beantworten.
Ja. Also zurückhaltend finde ich dich eigentlich nicht.
Nicht?
In manchen Situationen.
Es würden manche vielleicht über mich sagen.
Also es sage ich auch eher, als dass du gern feierst und viel.
Ja, das würde ich auch ausschließen.
Ja, für mich jetzt?
Ja, für dich auch.
Für mich auch. Okay, also keine Party. Ich mache mir nichts aus Beschreibung.
Oh. Das könnte zu dir passen.
Zu dir auch ein bisschen. Und sehr vernünftig. Ja, du bist manchmal vernünftig, aber manchmal auch nicht. Gar nicht. Hm. Nee, ich glaube, du machst dir nichts aus Beschreibung. Ich notiere das schon mal.
Aber du bist auch nicht so vernünftig. Und was war das erste nochmal?
Zurückhaltend?
Ach so, zurückhaltend. Naja, das trifft auf uns beide teilweise zu. Aber wenn man sich dann ein bisschen länger kennt, dann würde man das nicht mehr so sagen.
Dann würde man das nicht mehr sagen. Und wenn man eigentlich schon, wenn man uns kennenlernt und dann sagt man zum Beispiel, ja, lass uns über Kafka reden, dann sind wir ja auch gar nicht mehr zurückhaltend.
Ja, genau.
Vermutlich.
Also für dich wahrscheinlich auch eher. Du machst ja nichts aus Beschreibungen, oder?
Mm. Jetzt klingen wir sehr unabhängig.
Wir sind am Ende die gleiche Figur.
Kann sein. Ein Mitglied deiner Familie hat Grippe. Wie reagierst du? Bloß nicht anstecken. Ich muss arbeiten und fit bleiben. Ich würde mich um sie, ihn kümmern. Ich gebe ein paar Ratschläge, mehr kann ich nicht tun. Oder, wenn jemand aus der Familie krank ist, werde ich sicher auch krank.
Ich fühle A und D.
Ich muss arbeiten und fit bleiben. Nee, also das ist mir zu FDP.
Ja, ich heiße es nicht gut, aber leider habe ich diese Einstellung manchmal.
Ja.
Also ich würde schon sagen, ja, ich kümmere mich natürlich. Aber doch, ich bin bei A.
Ich notiere das sehr gern, ja. Also ich würde da für mich sagen, ich gebe ein paar Ratschläge und mehr kann ich nicht
tun. Ja, geil.
Ja, oder? Also schon. Kompetenz ist da dann auch am Ende. Aber hey, du bist, genau, du kümmerst dich schon. Du hast mir mal so eine heiße Aronia gekauft, als ich krank war.
Ja, ich kümmere mich auch. Aber trotzdem habe ich auch, ich habe trotzdem zuerst mal den Gedanken,
ich gebe sie dir nur so mit einer Kneifzange rüber.
Genau.
Okay. Was ist deiner Meinung nach das Geheimnis der wahren Liebe? Man muss sich in der Liebe unterstützen und aufeinander zählen können. Ich glaube nicht an wahre Liebe. Ich versuche es so unkompliziert wie möglich zu halten. Das könnte dir jetzt Ärger einbringen, wenn du das nimmst. Es gibt nicht nur die eine einzige wahre Liebe. Jede Liebe ist wahr und einmalig.
Oh Gott.
Oder? Das hat irgendeine Romance-Autorin geschrieben.
Ja.
Nur eine bedingungslose Liebe ist die wahre Liebe.
Ich glaube, das Letzte.
Bedingungslos, ja.
Ja.
Interessant, das würde ich nie auswählen.
Okay.
Ich würde wählen, man muss sich in der Liebe unterstützen und aufeinander zählen können.
Pragmatisch.
Pragmatisch. Naja, bedingungslos ist so, ja, dann, das ist ja das, was Dora Diamant gemacht hat.
Ja, das stimmt, es ist aufopferungsvoll, aber ich finde, bedingungslos heißt ja auch irgendwie jedem seine Freiheiten lassen. Oder ist das von mir jetzt falsch interpretiert?
Du interpretierst es auf jeden Fall anders als ich. Ja. Also ich würde dann eher sagen so...
Keine Bedingungen.
Da stellt
eben.
Man ja aber eine Bedingung, dass man selber sein will, was irgendwie in vielen Beziehungen nicht normal ist, leider.
Ja, deswegen finde ich ja bedingungslos gut, weil es gibt keine Bedingungen.
Außer die... Na, egal. Das geht jetzt zu weit.
Ja.
Wir vertiefen das später. Wie würdest du dein Verhältnis zur Arbeit beschreiben? Das hatten wir ja schon. Annabelle möchte immer fit und gesund bleiben.
Genau.
Ich arbeite selbst, wenn ich im Urlaub bin. Für mich steht die Arbeit an erster Stelle.
Ja.
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 Oh.
Aber erzähl erstmal weiter.
B. Für mich ist Arbeit zweckgebunden. Ich mag meine Arbeit nicht besonders, aber ich muss meine Schulden begleichen.
Leider nein, in meinem Fall.
Ich mag meine Arbeit und möchte mich weiterentwickeln, aber Arbeit ist auch nicht das Wichtigste im Leben. Das finde ich sehr diplomatisch.
Das ist diplomatisch und richtig.
Ja, und was sein muss, muss sein. Das ist so ein bisschen Brandenburg-Berlinerisch.
Ja, das stimmt. Irgendwie würde ich mich damit auch identifizieren, aber ich bleibe trotzdem bei A.
Das ist krass. Das ist ja wirklich, hä? Okay, ich nehme das mit, ich mag meine Arbeit, möchte mich weiterentwickeln. Aber es gibt auch ein Leben.
Also das Gesunde.
Das Gesunde, genau. Es ist Sonntagabend. Welchen Filmklassiker würdest du anschauen? A. Thelma und Louise. B. Citizen Kane. C. Casablanca. Oder D. Im Westen nichts Neues.
Sowohl C als auch D. Das ist dann je nach Gemütslage.
Mhm.
Wenn ich jetzt nicht gerade danach depressiv ins Bett gehen will, vielleicht eher C.
Casablanca. Passt ja auch zu Vom Winde verweht, was du gerne magst.
Mhm.
Ich nehme Citizen Kane.
Mhm.
So, noch drei Fragen. Vier Fragen.
Wie ich am Anfang auch gesagt habe, wir sind die gleiche Figur. Wie bin ich denn auf diese Idee gekommen? Ich weiß
ja,
nicht.
Ja, wir haben nur an einer Sache gleich geantwortet bisher. Ah, wie würdest du reagieren, wenn du in einen gerichtlichen Prozess involviert wärst? Das wäre nicht so schlimm. Ich interessiere mich für juristische Sachen. Sie faszinieren mich. Das würde mich emotional sehr mitnehmen. Das fände ich schrecklich. Mich würde das emotional nicht berühren. Gefühle sind im gerichtlichen Prozess fehl am Platz. Oder ich würde das eher pragmatisch angehen. Also es gibt für mich hier nur eine Antwort, die nicht psychopathisch ist. Also
B.
B, ja.
Ja. Ja, die Frage ist ja, welche Rolle man spielt, ne? Also, ob ich jetzt die Angeklagte bin oder ob ich vielleicht die Klägerin bin. Ich glaube, ich wäre bei D.
Und damit habe ich dich jetzt psychopathisch genannt.
Ja.
Ich notiere das. Krass. Das ist sehr spannend. Also für mich.
Naja, weil ich würde es so sehen, das ist halt ja Juristik, Jura, wie sagt man denn?
Jura, ja. Jura.
Es ist ja was, eigentlich was Objektives. Was kann mir schon passieren?
Ah.
Ja, es ist genau diese Denkweise, was kann mir schon passieren, ich habe ja nichts getan.
Ja, aber das ist natürlich, das
ich
ist
bin
nicht so.
Es Josef K.
Du bist Josef K. und es nimmt kein gutes Ende, ich warne dich.
Okay.
Wenn man so über das Gericht denkt. Vielleicht war das Foreshadowing, vielleicht bist du Josef K.
Ja.
Ja. Wähle ein Zitat aus. Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig weiter schliefe und alle Narrheiten vergäße?
Oh ja.
Nein, nein, ich bin niemals und niemandem böse. Nicht so relatable.
Nee.
Dann sind sie also frei.
Mhm.
Oder die Lüge wird zur Weltordnung gemacht.
Oh, also das C fand ich sehr deep irgendwie und D war sehr, sehr politisch. Ich bleib bei A.
Lieber ein bisschen schlafen und die Narrheiten vergessen.
Ja.
Ja, also ich nehme die Lüge wird zur Weltordnung gemacht.
Okay.
Ja. Okay, bist du ein proaktiver, passiver, aktiver oder offensiver Mensch?
Keine Ahnung.
Na, passiv würde ich dich nicht nennen. Aktiv? Vielleicht am ehesten aktiv.
Und was war das letzte nochmal?
Offensiv.
Nee.
Das wäre jemand, der so, jemand, ein Radfahrer kommt von hinten auf dem Fußweg, klingelt nicht und dann schreist du dem hinterher.
Nee.
Das ist offensiv.
Würde ich vielleicht an manchen Tagen machen, aber nicht in der Regel.
Mhm.
Ja, vielleicht wirklich aktiv, aber es ist ein bisschen komisch. Also, ja, wo würdest du dich da, kann man was anderes als aktiv sein in diesem Szenario? Oder?
Vielleicht bin ich manchmal auch passiv. Aber natürlich möchte ich mich gut darstellen und nehme aktiv.
Okay.
Gut, letzte Frage. Was ist dein Motto im Leben? Frei zu sein und das zu machen, was ich will.
Mhm.
Anderen zu helfen.
Mhm.
Leben und leben lassen. Mhm. Neue Wege erkunden.
Ich dachte immer, leben und leben lassen ist sowas, was so einen komischen Beigeschmack
mhm.
hat.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Da war ich jetzt irritiert. Was war das letzte?
Neue Wege erkunden.
Oh, naja, weiß nicht. Nee.
Ja, würde ich auch nehmen. So, jetzt haben wir doch noch drei Überschneidungen.
Kannst du noch mal sagen, was A war?
Frei zu sein und das zu machen, was ich will.
Okay, ja, perfekt.
Ist auch ein bisschen, ja, ist natürlich so, wenn du jetzt willst, jeden Tag irgendwie um die Welt schippern oder fliegen oder so, dann lass es doch halt bleiben.
Hä?
Aber ansonsten kannst du machen, was du willst.
Okay.
Gut. So, jetzt zähle ich
okay.
und werte aus.
Die große Auswertung.
Liebe Annabelle, wir sind dieselbe Figur.
Oh.
Ich habe das Symbol fünfmal und du hast es dreimal.
Okay, aber wir haben nur zweimal das gleiche geantwortet.
Dreimal.
Ach
und
so.
Das war alles drei das.
Ah.
Dementsprechend sind wir, oh nein, wie boring. Weil wir,
hätten, sind die Person, die keiner kennt?
Nee, das nicht.
Okay.
Aber wir sind halt eine super kleine Nebenfigur im Prozess.
Hm.
Wir sind Fräulein Bürstner. Ha. Die verführerische.
Aha, ja, ja.
Unabhängige.
Ja.
Und Geliebte. Na, das klingt natürlich attraktiv. Fräulein Bürstner ist im Prozess die Flurnachbarin von Josef K. und arbeitet als Stenotypistin, eine emanzipierte und unabhängige Persönlichkeit. Das klingt ja so, als ob die übelst die große Frau. Also, nur du hattest ja gesagt, im Prozess gibt es so Frauenrollen nicht. Also, die spielt jetzt auch keine so große Rolle.
Ja. Also, ich bin an sich mit der Rolle zufrieden.
Ja.
Ja, doch, ich kann damit leben.
Du kannst damit leben, aber du, ich weiß nicht, ich hätte es jetzt lustiger gefunden, du warst ja auch nah dran, wenn du Josef K. gewesen wärst.
Mhm.
Der arbeitseifrige, erfolgreiche und selbstzerstörerische.
Ja,
aha.
Klingt eigentlich auch gar nicht so weit weg.
Oh Gott.
Kann jetzt nicht so übertrieben, aber.
Gregor Samsa hätte es noch gegeben.
Ah.
Der zurückhaltende, schwermütige und selbstlose.
Ach Gott.
Ja. Naja. Ja. Ach Gott, weißt du, der hat auch, es gibt dann, der kriegt ja eine Verletzung, weil sein Vater ihn ja bewirft.
Stimmt, mit.
Mit Äpfeln.
Ja.
Dann wird das immer beschrieben, wie er dann Entzündung hat und kaum laufen kann, weil er halt diesen scheiß Apfel im Rücken hat,
ja.
Der dann auch schon so irgendwie halt übelst eitert und so. Und man denkt sich so, wie grausam.
Ja, und am Ende stirbt er doch auch daran, oder?
Nee,
wegen
nee.
Dieser Entzündungen und so? Nee.
Also kann natürlich einen Beitrag haben, aber ich glaube, es ist eher zusammen. Der ist ja auch am Ende, der lebt ja dann in so Staubmäusen und so. Und
ja. Das ganze Zusammenspiel. Ja, aber wahrscheinlich dieser Apfel und dass der Vater ihn damit abgeschossen hat, wird er auch mit reinspielen. Also der Vater hat da auf jeden Fall eine Schuld.
Ja, ich denke auch. Wir sind das Gericht und wir sagen das. Ja, und die vierte Person wäre gewesen Grete Mitzelbach. Und die kenne ich nicht.
Ach, dann ist die vielleicht bei der Verschollene?
Genau.
Ah.
Die Fürsorgliche, Mütterliche und Hilfsbereit.
Na gut, das passt auch nicht zu uns.
Das ist echt nicht zutreffend. Nee. Genau. Also ja, gut.
Dann. Cool, wir sind Frau Bürste. Nee, wie?
Wow, merk es dir doch bitte, du bist es doch. Fräulein, Fräulein Bürstner.
Wir sind Fräulein Bürstner.
Verführerisch, unabhängig und geliebt. So, it's a wrap, wir haben es, oder? Wir haben sehr, sehr viele Bücher erwähnt. Und
hat mich auch gefreut, dass wir heute nicht noch über Julia Otsuka und Als der Kaiser ein Gott war gesprochen haben.
Ich hätte auch nicht gewusst, wie ich das noch mit einbasteln soll, so in den Zeitplan.
Was für ein Zeitplan? Ach so.
Ja. Na, einfach nur wild Bücher lesen, den Leseplan.
Genau, also darum geht es dann in 2 Wochen, wenn wir schon wieder über den Lesemonat reden, weil der Monat dann einfach schon wieder vorbei ist.
Genau, und jetzt müssen wir uns auch irgendwie ranhalten, dass wir nicht nur sagen, ja, wir haben halt Kafka gelesen. Lesen, ne? Weil das habe ich bisher sehr viel gemacht.
Klar, aber ich habe auch schon 2 andere Bücher beendet. Ja.
Okay, na dann. Ich bin gespannt und wir hören uns dann in 2 Wochen.
Ich freue mich drauf.
Tschüssi.
Tschüss.